Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Deadline-Dreh, das ist ein krasser Tag, und Tim, wir hängen ja im Prinzip jetzt schon den ganzen Morgen oder du ja auch seit gestern schon vorm Laptop, drücken fleißig auf F5, ja, und gucken, was unsere emsigen Kollegen von Funke Sport so zutage fördern, und in dem Moment, wo ich gerade auf Aufnahme gedrückt habe, zeigst du mir deinen Bildschirm und sagst, krasser Hammer, Janda könnte schon heute gehen.
Ja, die Watz, Martin Herms von der Watz beziehungsweise NRZ schreibt, dass Janda scheinbar schon heute bis um 18 Uhr noch den Weg Richtung Nürnberg finden könnte. Ja, das würde dann ja auch bedeuten, dass es dann
ein
doch
kleines Handgeld.
Dass es nochmal Geld für den MSV gäbe. Was bedeutet das, ist die Frage. Also ja, wir steigen jetzt natürlich sehr unmittelbar ein.
Egal,
aber
wir sind das ist Deadline Day,
ne? Ja. Eigentlich, genau.
Ticker. Eigentlich müssten wir heute einen 24-Stunden-Live-Podcast aufzeichnen.
Ja, aber ich hatte gedacht, das Thema sei vom Tisch, weil ich mir gedacht habe, okay, der MSV macht da einfach die Rechnung. Ich meine, es gab ja auch irgendwie eine Summe, die im Raum war. Ich glaube, da war was von 200.000 Euro oder so, die Nürnberg sofort geben würde, wenn Janda jetzt schon ginge. Und ja, das war natürlich jetzt vor diesen drei Spielen, die ja nur einen Punkt abwarfen und die Situation jetzt noch viel, viel düsterer gemacht haben. Und vielleicht sagt man sich jetzt so, alles Geld irgendwie zusammenkriegen für den Neuaufbau, irgendwie dann jetzt macht's vielleicht doch. Ist das quasi die weiße Flagge, die jetzt gehisst wird,
ja,
wenn man sagt?
Also ich meine, du musst ja gucken, wenn du in den letzten Tagen geguckt hast, was kam aus dem Verein in Sachen Neuverpflichtung. Klar, also man macht da zum Glück ja keinen Hehl draus. Die aktuelle Situation, also die letzten drei Spiele, ich würde jetzt Ulm auch nicht als Teilerfolg bezeichnen wollen, tatsächlich, weil, also wenn man jetzt die Personalplanung sich anguckt, die letzten drei Spiele machen deine Verhandlungsposition, und das sagt ja auch der MSV selbst, nicht gerade besser. Nee. Ne? Also wenn du jetzt in der Winterpause gesagt hast, Spieler X, ich hätte dich gern noch, oder Herr Mai-Ersatz, komm, wir brauchen dringend einen Innenverteidiger, der am besten auch noch so ein bisschen unseren, und also das, was den Kapitän aufhängt, auffedert, ausmacht, auffängt, so rum. Ne? Früher morgen, ja, ja, in Duisburg. 9:30 tatsächlich in Duisburg.
Wo ist mein Knoppers?
Dann hast du natürlich in der Winterpause vielleicht ein Stück weit noch bessere Karten gehabt als jetzt, wo du dann wieder zwei Niederlagen hattest, wo du dann wieder dieses krasse Wacklerspiel mit dem Last-Minute-Ausgleich gegen Ulm hattest. Da würde ich als Spielerberater auch sagen, oh, das war jetzt ein Wagnis für meinen Spieler, zu euch zu kommen. Da hätte ich gerne nochmal 2-3 Euronen mehr.
Ja, gut, das kann natürlich sein. Für mich bedeutet es halt schon irgendwie, es wurde jetzt offensichtlich nachgebessert, laut Martin Herms im Artikel steht, dass es eine Offerte von 150.000 gab, die jetzt nachgebessert wurde. Ich hatte ja gerade von 200.000 gesprochen, das war das, was ich im Kopf hatte. Und also heißt das jetzt eher, okay, es ist jetzt so nachgebessert, dass man sagt, das lohnt sich jetzt wiederum für uns, dass man sagt, Kasper Janda trägt uns jetzt nicht so genug durch die Saison, beziehungsweise ist ein Garant dafür, dass wir nicht absteigen, ja, und dann nehme ich lieber die Kohle. Dann ging gestern nämlich auch schon ein Gerücht um einen gewissen Luca Sierch, wo spielt er aktuell? Lass mich kurz schauen. Bei Lok Leipzig, glaube ich.
Ja.
Und der spielt eigentlich im Mittelfeld, aber ist Innenverteidiger oder ist viel in der Innenverteidigung aufgelaufen in der Regionalliga Nordost. Und hat 20 Spiele, 6 Tore, 6 Vorlagen. Das ist sehr gut. Also der ist so ein bisschen hybrid. Klang für mich aber dann, sollte so jemand kommen, so ein bisschen auch für so ein, als so ein Vorgriff vielleicht auch schon auf eine bevorstehende Viertligasaison. Aber auch da war Halle mit dran. Muss man schauen, ob der sich da nicht sagt, also Halle hat ja deutlich bessere Überlebenschancen. Dann bleibe ich doch lieber in der dritten Liga.
Ja, ja.
Alles natürlich ungelegte Eier. Das ist natürlich der Spekulationstalk, den man am Deadline Day so hat.
Ne? Ja, ich meine, ihr kennt das, Leute. Ihr seid ja Fußball interessiert, auch abseits vom MSV Duisburg, schätze ich jetzt mal. Und es gibt ja, guckt mal, Sky am Deadline Day.
Ne? Ja, ja, genau.
Das ist ja da, das ist ja da.
Schwer zu ertragen. Wie so,
ja, ne, also ich finde es teilweise auch fast schon nervig tatsächlich. Aber dass es diese Formate gibt, verstehe ich total, weil so für die krassen Transfermarkt-Junkies wie für dich zum Beispiel, Tim, ist das natürlich geil. Das ist ja dann aufgemacht wie so eine Welt- oder NTV-Phoenix-Nachrichtensendung, ja. Also da läuft die ganze Zeit so ein Banner unten durch und aktuelle Gerüchte und Wechselwahrscheinlichkeiten. Also für die Hardcore Transfermarkt-Beobachter ist es natürlich auch cool irgendwie. Also, oder nee, kannst du dich davon freisprechen, dass du es schon mal geguckt hast?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ticker lieber für mich selbst. Also okay. Die ganze Zeit, das Ding ist ja, dass sich gerade bei Sky sich das eher natürlich dann auf die großen Geschichten konzentriert. Und ich finde auch die kleineren Geschichten für kleinere Vereine, wo Spieler, die mal einen großen Namen hatten, zum Beispiel irgendwie wechseln, wo du es gar nicht mitbekommst. Man verfolgt ja auch gerne irgendwie die Karriere von so manchem Spieler, der vielleicht auch mal kurz irgendwie beim MSV gespielt hat. Und sowas tangiert Sky dann ja seltener. Ich muss übrigens nur ganz kurz, na, wo wir gerade bei Transfermarkt sind, über den besagten Lukas Jirch, wo es ja das Gerücht gibt, das hat übrigens die Bild in die Welt gesetzt. Das ist nicht ganz richtig. 20 Spiele, 6 Tore, 6 Vorlagen hat er insgesamt, also hat auch im Sachsenpokal mal getroffen. Aber er hat trotzdem gute Statistiken in der Regionalliga Nordost. Ich fände sowas interessant, weil ich mir halt denke, mit solchen Transfers haben andere Vereine in der dritten Liga schon häufiger Glück gehabt. Wir haben es ja auch dann häufiger eher auch gerade am Deadline-Day dann nochmal mit großen Namen versucht. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung ist. Was so ein bisschen, ich war ja auch im Portal und habe geguckt, da gibt's ja auch den Thread irgendwie über Neuzugänge und natürlich haben da viele die Hoffnung, dass es dann irgendwie nochmal einen Knaller gibt. Es gab irgendwie auch dieses Gerücht, irgendjemand hätte in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, angeblich Ingo Wald von wegen 17 Uhr, 19 Uhr aufpassen, es kommt Knallers. Wo ich mir so dachte, Ingo Wald schreibt Knallers. Also, ich dachte so, Leute, I doubt it. Und dann an der NZ stand ja auch so, da wurde der MSV ja zitiert von wegen, bezogen auf gestern, heute eher nicht. Was aber dann wieder so gedreht wurde, das heißt, Leute, heute ist das Wort, auf das wir Bezug nehmen sollten, wartet auf morgen. Dementsprechend sitzen wir hier, wir haben, wie du sagtest, 9:30 und es ist...
Die Knallers
sind noch nicht da. Wort,
Knallers etablieren wir jetzt hier.
Ja.
Den oder die Knallers hat es jetzt aber noch nicht gegeben. Und die Spekulation ist ja ganz besonders interessant, jetzt im MSV-Rahmen an diesem Deadline-Day, weil du fragst dich ja, was kann Michael Preetz noch reißen?
Mhm.
Na, also zaubert er noch den großen Namen oder das krasse, vielversprechende Talent aus dem Hut? Bis jetzt scheint es nicht so. Allerdings, bis 18 Uhr, wir zeichnen hier, wie gerade gesagt, 9:30 morgens auf, bis 18 Uhr kann ja auch noch viel passieren.
Wir haben ja tatsächlich auch gesagt, okay, lass mal schauen, vielleicht kommt ja tatsächlich am Mittwoch was und deswegen, ne, Donnerstag ist dann vielleicht auch noch schon, ist man vielleicht noch mal ein bisschen schlauer gerade, ja, wegen Deadline-Day. Schade, dass es noch nicht so ist, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Man muss ja natürlich sagen, wo du Michael Preetz ansprichst, ich würde so gerne wissen, was jetzt nach den 3 Spielen gesagt wurde oder wofür man vielleicht auch nochmal Geld zur Seite legt. Ist es auch vielleicht nochmal ein neuer Trainer?
Ja, klar.
Meines Erachtens...
Wobei, Michael Preetz hat ja schon Boris Schommers das Vertrauen ausgesprochen.
Wie sieht das denn für dich aus? Wie war das Gefühl gerade nach den 2 verlorenen Spielen und dann auch mal vor dem Ulm-Spiel, während des Ulm-Spiels und nach dem Ulm-Spiel. Das ist ja schon irgendwie eine Verkettung, die alle irgendwie jetzt wieder so ein bisschen, ja, nicht ganz komplett zerstört zurücklässt. Also ich weiß nicht, also zumindest das 2:2, ich habe rumgebrüllt. Also man kann so häufig sagen, irgendwie Mantra Hoffnungslosigkeit. Ich war auf jeden Fall, also mit dem 2:2 hätte ich ja gar nicht mehr gerechnet, vor allem das 2:1 war ja ein Kullertor. Aber wie war das für dich?
Ich fange bei Halle an dann, oder? Also soll ich chronologisch durchgehen?
Und wir beziehen das jetzt alles schon auch auf das Bezug, wie denkst du da über Schommers? Ja.
Okay.
Mhm.
Also alles im Rahmen, wie denkst du über Schommers?
Ja.
Halle. Ich meine, da gibt's ja wohl keine 2 Meinungen zu. Die meisten Leute werden es gesehen haben oder gehört zumindest bei uns im Radio. Und das kannst du nicht verlieren. Dieses Spiel kannst du nicht verlieren. Ich finde, ganz ehrlich, das ist das Schlimme, dass du inzwischen ja mehr oder weniger den Wecker nachstellen kannst, wenn es mal in der ersten Halbzeit richtig rund läuft, dass du noch Probleme bekommst. Und ich gehe schon zum Stadion los und sag zu meiner Frau, boah, so ein wichtiges Spiel, ich habe keinen Bock, dass das wieder in die Hose geht, hoffentlich wird mit meinen Gefühlen nicht wieder gespielt.
Hat sie erzählt, ja.
So. Und dann gehst du dahin und du denkst dir, du lässt dich ja dann übermannen von der Scheiße wieder, ne? Dann fällt in der 15. Minute das erste Tor, dann gleicht ja Halle relativ schnell aus, aber die Antwort kommt dann erneut in Form von Ahmed Engin, und dann du denkst dir, ey, alles ist gut, alles wird gut. Ich habe meiner Frau dann auch zwischenzeitlich geschrieben, wir waren die ganze Zeit in Kontakt, weil sie zu Hause geblieben ist, können wir unserem Sohn vielleicht einen zweiten Namen geben, ne? Wenn Engin jetzt weiter so auftritt, vielleicht nennen wir den Jona Ahmed oder Jona Engin, ne? Es tut mir leid, Leute, ich weiß, ich hab mich ja ein paar Mal entschuldigt, es ist hochgradig irrational, ne? Aber ich war schon wieder so, ah, guck mal, ey, der belebt das Spiel so krass. Dann gab's auch mal vielversprechende Ansätze von Ginczek, ne?
Also ich war auch so, nach den beiden Spielen, beziehungsweise nach dem ersten Spiel gegen München und dann nach der ersten Halbzeit, war ich so, okay, das ist jetzt blöd gelaufen mit dem Anschluss, aber das wuppen wir heute.
Wir hatten es ja besprochen. Ich will jetzt mehr groß und breit. Ne, also kurz Zusammenfassung: Konntest du nicht verlieren nach dem Spiel? Nur um es nochmal kurz mit dahin zu nehmen, ne, war ich einfach niedergeschlagen, eben weil meine Erwartungshaltung schon wieder ein bisschen getriggert war. Und meine Frage war: Wie geht jetzt der neue Geschäftsführer mit Boris Schommers um? Und ich war dann schon überrascht, ne, dass er dann doch gesagt hat, wir hatten ja so ein bisschen vermutet, vielleicht wird es eine Machtdemonstration zu sagen, so, ich reiße jetzt mal alles um. Nee, man hat gesagt, wir wollen hier die Ruhe drin lassen, wir wollen schon was weitermachen lassen, auch nach Halle. Wo ich gesagt habe, okay, ne, können wir machen. Und dann jetzt zu Ulm, da muss ich sagen, da stand Family Time bei mir an. Ich habe das Spiel im Radio gehört, ne, also auch lange nicht mehr ausschließlich Radio. Und du hörst dann, Timo erzählt, 0-1 Rückstand, und aber in der zweiten Halbzeit hast du das Gefühl, dass die mehr reißen wollen, dass die engagierter kommen. Dann gehst du einmal kurz vom Radio weg und hörst aus der Küche Frau rufen 2-0, und ich denke mir schon, nee, es kann doch nicht wahr sein, weißt du? Und dann ja, wie sehr kann man sich dann über diesen, ich habe es dann live gehört, den Last Second, kann man ja so durchaus in dem Fall sagen, Ausgleich von Robin Müller. Und
ey, das 2-1, da müssen wir ja auch mal kurz reden. Also was uns da wieder ins Spiel gebracht haben, hat
Köter, meinst du?
Ne, das Köter-Tor, meine Güte. Also da können wir ja nicht davon reden, dass wir nicht auch mal Dusel haben.
Ja.
Na, also das bewarb sich ja direkt mal fürs Treppchen, fürs Kacktor des Jahres. Also meine Güte, das war ein Ei.
Ja, egal. Letztendlich hat es uns ja zu 50% den Punkt gesichert.
Dieser Abschluss von Robin Müller, der da aus dem, also ich hatte auch gedacht, also von dem Winkel, mein lieber Freund, ey.
Ja, und da hat er, finde ich, für mich auch was bewiesen, hoffentlich auch sich selbst, vielleicht nimmt er das ja auch so mit, wo er gegen Halle noch dieses wichtige Tor auf dem Fuß hatte, diesen wichtigen möglichen Treffer zum, es wäre dann das 3-2 gewesen, und vergeben hat, hat er es hier gemacht. Hat er hier Kaltschnäuzigkeit bewiesen. Glaube ich auch für so einen jungen Spieler sehr wichtig. Um nochmal auf meine Reaktion zurückzukommen. Ich hatte das nicht, also ich war nicht sonderlich euphorisch, bin jetzt nicht ausgerastet oder so. Ich habe es ja in der letzten Woche schon gesagt, das ist auch bei Halle ein Stück weit mein Problem gewesen, dass ich beim 2-1 irgendwie dieses schlechte Gefühl schon hatte. Ich hatte jetzt nicht bei Ulm noch das Gefühl, dass die noch ein drittes Tor schießen, die Ulmer. Ne? Aber ich sitze da ja dann doch am Ende des Tages und frage mich, warum? Was hat der Fußballgott für ein Problem mit uns? Ja, das ist doch fast schon sarkastisch, zu sagen, so, du verlierst, du kriegst erstmal gegen München, kriegst du direkt mal wieder 4 Dinge eingeschenkt, damit du mal weißt, wo du hingehörst. Dann diese Halle-Nummer, ne, mit der absolut berechtigten roten Karte, aber dennoch, ne, das war ja wieder so ein typisches Drama, eine Tragödie, ja, und dann holst du einen Punkt gegen Ulm. Da sag ich ganz ehrlich, ja. Und jetzt? Toll. Super. Ich konnte das, ich habe da jetzt keine also, großartigen positive Emotionen draus.
Wir sind jetzt einen langen Weg gegangen. Wie fühlst du, würdest du sagen, es muss jetzt auch nochmal auf der Trainerposition reagiert werden? Ich fand einen Einwurf in der Spieltag-Threads-Vorbereitung von Szymański sehr gut. Der Spieltagsvorbereitung von Pavel, wo der Taktikkommissar ermittelt. Das gucke ich mir immer sehr gerne an. Mhm. Und da ist so eine Abbildung, die den Expected Goals Wert zeigt. Und es gibt immer so einen Schnittpunkt bei Dotschev, bei Schmidt, bei Ziegner, so wo quasi der X-Goal-Wert und der kassierte Tore und der geschossene Tore-Wert irgendwie beide gleichzeitig irgendwie nach unten gehen. Mhm. Oder sich ein Trend entwickelt. Und das ist ungefähr immer nach 12 Spielen. Und jetzt sind wir quasi gerade bei Schommers, ich kann dir das auch mal zeigen, weil bei Schommers ist das deutlich schwächer ausgeprägt schon von Anfang an als bei einem Ziegner oder kurzzeitig bei einem Schmidt oder bei einem Dotschev. Bei Schommers ging es immer schon schlecht los, beide Statistiken, beide Linien.
Ja.
Und deswegen muss man aber trotzdem sagen, wir sind jetzt ungefähr bei Spiel 12, sagt er. Und wenn man jetzt quasi den Trainer nochmal wechseln würde, hätte man nochmal diesen 12-Spiele-Effekt. Und das würde ja genau das quasi nochmal bewirken, dass man vielleicht nochmal einen Schub bekommt, weil unsere Schübe bei Trainerwechseln sind relativ kurzfristig, will sagen.
Wenn es sie überhaupt gibt. Also
viele Grüße an Szymański und vielen Dank an Pavel, dass ihr das immer wieder macht, möchte ich dazu sagen. Ich schmücke mich hier natürlich mit fremden Federn, möchte ich immer an dieser Stelle
sehr
sagen.
Sehr kompakt, sehr übersichtlich.
Ja, super.
Und dass man auch da noch die Körner zu hat, das jedes Mal wieder aufs Neue zu machen.
I love it.
Wirklich. Trainereffekt. Ich glaube da im Moment beim MSV Duisburg gar nicht mehr dran. Also wo war denn der Trainereffekt?
Ja, eben.
Als Ziegner gegangen ist.
Genau, ja, das gut, ist es halt.
Es gab das Strom.
Also, das hast du erstickt in meinen Augen.
Ja.
Den Trainereffekt hast du erstickt und dann dadurch, dass es dann quasi, es ist auch unfair natürlich ein Stück weit gegenüber Schommers, weil es wurde wieder mal sehr, sehr unglücklich agiert. Da wird jemand, der Stallgeruch hat, ich liebe und hasse dieses Wort, eingesetzt, ne, dem fliegen die Herzen zu. Auch wenn es zwischendurch ja auch bei Viktoria Köln auch mit ihm Stress gab von den Ultras her, das dürfen wir auch nicht vergessen, auch da gab es Gewusel, aber im Großen und Ganzen war ja der Tenor, der bewirkt was in der Mannschaft und er ist von hier und der hat das Herz am rechten Fleck etc. Und das wird dann ausgetauscht und dann kommt dann Schommers und hat die deutlich schwächere Position. Ey, wer bist du überhaupt? Und muss ich dann da hier durchsetzen und die Mannschaft fängt wieder bei Null an und er fängt ein neues Konzept an und das braucht sich zu entwickeln, beziehungsweise dann ist die Mannschaft auch noch scheinbar schlecht zusammengestellt und könnte sicherlich in einem funktionierenden System, könnten alle einzelnen Spieler sehr gut funktionieren. Jeder Gegner, der gegen uns spielt, auch die Ulmer jetzt zuletzt, haben gesagt, ey Leute, das ist eine gute Truppe, die da kommt. Ne? Also deswegen, wir ärgern uns tierisch über das 2:2. Auf der anderen Seite muss man sagen, man darf sich auch gegen Duisburg nicht wundern, wenn man auch mal nur unentschieden spielt oder gar verliert, weil die Truppe ist gut.
Ne? Ja.
Also das ist natürlich nichts wert, davon kann man sich nichts kaufen. Ja, aber ich möchte natürlich sagen, und da komme ich auch nochmal zu Susanne, danke nochmal, dass du uns geschrieben hast. Natürlich,
oh ja,
wir haben Hörerfeedback bekommen, möchte ich ganz kurz auch nochmal eingehen. Natürlich greife ich nach jedem Strohhalm, so wie du, Susanne, wir greifen alle nach dem gleichen Strohhalm. Vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Und wo wir gerade bei den, ich mache mal gleich so einen kleinen Einschub gerade, wo wir gerade bei den Hörerfeedbacks sind, da hat uns auch Tim geschrieben, ich hatte in der letzten Folge und ich habe es mir selber angehört und merkte richtig, dass ich das nicht so stehen lassen kann. Ich habe über Duisburg abgehatet und ich möchte mal ganz klar dazu sagen, ich bin ein Junge, ich bin in Bethesda geboren, ich habe 470 für Duisburg Mitte auf dem Unterarm tätowiert, ich habe das MSV-Logo auf der Brust tätowiert, ich liebe diese Stadt vom ganzen Herzen, ich bin einfach immer nur wieder schrecklich enttäuscht darüber, wie viel Potenzial hier verschwendet wird und manchmal habe ich mich dann emotional nicht ganz im Griff. Es tut mir sehr leid, Tim, vielen Dank für die Zuschrift. Ich möchte dazu sagen, dass ich das nicht so ganz meine. Ich fühle mich auch in dieser Stadt wohl seit fast 32 Jahren und ja, also ich habe es gehört und ich sagte, ja, es ist nicht ganz richtig. Es ist manchmal, hier ist nicht alles scheiße, aber wenn man auch hier arbeitet, viel auch sieht, wenn man viel mit der Stadt zusammenarbeitet und immer wieder als Nachrichtenmensch auch hier arbeitet und als Reporter, kriegt man halt viel mit, was viele nicht mitbekommen und dann denkt man sich schon manchmal.
Ja, ne? Man darf sich davon natürlich nicht vereinnahmen lassen.
Ja.
Ich sage auf der anderen Seite immer, Ich ist ja jetzt wirklich ein kurzer Exkurs, aber wenn man jetzt, nehmen wir mal den Nachrichtenplatz bei Radio Duisburg, wenn man sieht, was da reinkommt, natürlich auch, du hast ja auch die Fülle der Polizeimeldungen zum Beispiel, ne? Das kann natürlich dazu führen, dass man an dem einen oder anderen Tag mal sagt, boah, ey, was ist denn hier los? Auf der anderen Seite neigt man dann dazu, die ganzen schönen Nachrichten zu übersehen, die es in Duisburg ja auch nun mal gibt. Ne? Von Leuten, die sich engagieren. Jetzt nicht nur im MSV-Rahmen, ne, aber wenn ich zum Beispiel an Mike denke, der uns ja heute Morgen noch geschrieben hat, der für den Dicken mal was Vernünftiges an den Tönniesplatz packen will.
Hat jetzt einen schönen, schönen Artikel nochmal bekommen in der NRZ beziehungsweise Watz. Werden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken.
Ne, aber auch davon abgesehen, Leute, die sich einfach für jene in Duisburg engagieren, die nicht so gut dastehen. Da gibt es so viele, ne? Und das macht, finde ich, im Übrigen die Stadt. Das macht natürlich auch weiten Teil die MSV-Fanbase aus. Zebras helfen Zebras, sei da immer wieder zu nennen.
Genau. Na? Und die Tanzzebras, die Zebra-Liebe in die Welt spreaden. So, also ja, das sind sehr viele Faktoren. Genau,
Menschen in der Stadt und Menschen im MSV.
Die diese Stadt ausmachen, ja.
Die diese Stadt ausmachen, die sich stark machen für jene, die es halt nicht wirklich, die es nicht sind oder nur bedingt sind. Ne? Die vielleicht schwächere Phasen haben oder einfach aus, keine Ahnung, soziostrukturellen Gründen nicht so gut dastehen. Das ist ja auch Duisburg, ne? Und ich verstehe dich. Das muss man ja nochmal sagen. In so einem Podcast-Format, wir haben hier keine, und ich glaube, das hört man auch, wir haben ja keine Moderationskärtchen oder so, ne? Das heißt, wenn du mal scheiße drauf bist und dir denkst, boah, kack, Duisburg, MSV läuft auch nicht, dann rutscht sowas halt in einem Podcast schon mal raus. Aber, also, wenn ihr das merkt, dass wir in so einem Zustand uns befinden, dann macht's wie Tim einfach schreiben und wir setzen uns auch wirklich mit Zuschriften auseinander und reflektieren. Das ist uns mega wichtig, dass das hier eine Geschichte ist, die in beide Richtungen geht.
Ja, absolut. Wie gesagt, ich möchte das auch nochmal klarstellen. Ich fühle wie lebenswerte Dinge es hier in der Stadt gibt. Ich möchte das auf keinen Fall so darstellen, dass ich hier aufwache und mir denke, ich muss hier raus. Also, das ist auf keinen Fall so. Ich bin manchmal einfach ein bisschen drüber und ich bin dann auch ein bisschen frustriert einfach über manche Dinge, aber das wie gesagt, ich möchte nicht, dass das so rüberkommt, als wäre das hier eine Qual für mich hier zu leben. Auf gar keinen Fall.
Ich glaube, so geht's uns allen relativ ähnlich. Gefühle, wir haben jetzt darüber geredet, du konntest durchaus noch ausrasten, als Robin Müller das Ding da reingemacht hat. Ich war eher so, ja gut, was kann ich mir jetzt davon kaufen? Eben weil ich in dem Moment, in dem das Tor fällt, ja schon an den nächsten Gegner denke. Bleiben wir bei Gefühlen. Was fühlst du denn, wenn du an Sonntag 19:30 denkst?
Ich habe dieses Gefühl, diese Vorfreude auf Flutlicht. Ich liebe Flutlicht. Ich finde Sonntag 19:30 sehr, sehr unglücklich, möchte ich dazu sagen. Ist eine Scheißanstoßzeit. Warum,
hast du Frühdienst am
Montag? Ja, natürlich.
Sagst du wie you.
Ja, und wegen Frühdienst und ne, man ist immer mal wieder angeschlagen, habe ich jetzt auch gerne mal so ein Unter-der-Woche-Spiel verpasst, Asche auf mein Haupt. Aber es geht halt mal nicht anders, wenn ich um 4 Uhr aufstehen muss. Dann ist auch ein Spiel um 19 Uhr schon so, bis ich dann wieder runtergekommen bin. Ne, ist das alt, echt, das ist kein Spaß. Und das hast du dann im Nacken hängen. Und dann siehst du noch ein Spiel, das dich anstrengt. Kommt ein bisschen viel zusammen, ja. Aber ich werde am Sonntag um 19:30 auf jeden Fall da sein. Man ist dann, ich habe das auch schon ein paar Freunden gesagt, dann ist man eher noch im Wochenendflow. Unter der Woche, wenn ich schon so 2-3 Tage Frühschicht in den Knochen habe und dann mal eben 19:30 irgendwo sein, das ist ein super.
Ja. Also. Ich glaube, da wird es dem einen oder anderen so gehen. Ich meine, ganz ähnliche Schichtstruktur, ja, wenn ich mir überlege, nehmen wir mal mit Vater. Der arbeitet bei Thyssen, früher in Hüttenheim, jetzt im Norden, ne? Und das ist ja auch, geht ja in die gleiche Richtung, ne? Wenn der da Frühdienst hat, dann wägt der natürlich auch ab. Gucke ich jetzt da noch Fußball, fahre ich gar ins Stadion? Ist ja auch nochmal die Frage, guckst du es zu Hause, fährst du ins Stadion?
Oh ja.
Ne? Und ich glaube, da geht's gerade in so einer Stadt wie Duisburg, wo ja viel Schichtbetrieb ist, vielen Leuten ähnlich. Ich kann das verstehen. Ich habe diese Abwägung auch immer. Ne?
Im Freundeskreis ist das ja häufig so.
Ja, wie du schon sagst, sonntags ist eine andere Nummer. Ne? Du kommst aus dem Wochenende, gefühlt sind die Akkus wieder aufgeladen. Und das kann, ich sag mal so, wir malen schon wieder so ein bisschen durch die Blume den Teufel an die Wand. Es kann ja durchaus auch einen Energieschub geben.
Also klar, ich mache mir nur schon ziemlich große Sorgen, wegen unserer Abwehr, die jetzt zuletzt auch wieder so löchrig war. Also dass wir zuletzt, ich meine, Ulm hatte sehr viele große Chancen, dass das 2-2 war. Es ist mehr glücklich. Also wir sind da mit einem blauen Auge davon gekommen, will sagen. Das ist natürlich vielleicht, wenn man jetzt sagt, dass das 2-2 fällt in der 80. Minute. Vielleicht wäre das Momentum auch mal auf unserer Seite gewesen, weiß ich nicht. Aber ich fand, Ulm hatte, bevor wir irgendwie wirklich Zugriff wieder aufs Spiel hatten, hatte Ulm auf jeden Fall noch große Chancen, da, wo hier ein Spieler dann komplett alleine auf Müller zuläuft und dann den Ball links neben das Tor vorbeisetzt zum Beispiel. Da dachte ich, alles klar. Ne? Also ich hätte niemals im Leben noch mit dem 2-2 gerechnet. Und deswegen ist das für mich halt auch meine Mitnahme aus diesem Spiel ist halt eher Glück gehabt und nicht, oh ja, jetzt wird angegriffen, tut mir leid, also ich bin da realistisch diesmal, jetzt wird angegriffen gegen den Jahren. Also natürlich, ey, das kann immer wieder mal Spiele geben. Erinnerst du dich ganz früher, als wir in der ersten Bundesliga waren gegen Dortmund, erster Spieltag, Ishaku 2 Tore in Dortmund, da hätte auch keiner damit gerechnet. Sowas soll's mal, kann's mal wieder geben, sehr gerne.
Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Wo wir wieder bei den Strohhalmen sind, ne? Also, ja, klar. Wäre das mal wieder schön. Wäre das mal wieder schön. Lass uns über ein Jahr reden.
Ja.
Es ist eine Mannschaft gewesen, die ja kurz nachjustieren musste zum Saisonstart, dann aber ja letztendlich doch genauso performt hat, wie man das im Vorfeld erwartet hat. Ne? Also wo wir gegen sie gespielt haben in der Hinrunde, war noch so ein bisschen Findungsphase, kann man sagen. Sind dann unglaublich gut in den Tritt gekommen, haben zuletzt wieder so ein bisschen gewackelt, aber ich würde das jetzt nicht, also 23 Spiele, 14 Siege, spielen häufiger mal unentschieden, haben erst zweimal verloren. Das spricht schon eine deutliche Sprache, ne?
Auch erst in der Auswärtstabelle, da auch nur erst auswärts sich nur eine Niederlage eingefangen. Boah, ne? Also das ist wirklich der absolute Kampf der Gegensätze. Ich, ne, man muss ganz ehrlich sagen, das sieht nicht gut aus. Der letzte Sieg datiert aus der zweiten Liga 17-18. Da haben wir auch 4-1 gegen die gewonnen. Und davor fand ich, waren Spiele gegen den Jahn auch meistens offen und wir hatten eigentlich auch, also ne, wenn man sich auch auf die Statistiken anguckt, klar, es gab auch mal eine Niederlage dabei, aber vorher, also gerade jetzt in den letzten 10 Jahren war es dann halt so, ja, häufig gewonnen, unentschieden, mal eine Niederlage, aber so jetzt zuletzt, wir haben uns 17, 18 auch schon eine 4-0-Klatsche gegen die geholt, jetzt zuletzt 3-1 und auch mal ein 1-1, aber eigentlich, wie gesagt, ist jetzt nicht der Angstgegner, will sagen, und die Gesamtbilanz spricht immer noch für uns, aber zuletzt fand ich, ist das auch wieder so eine Mannschaft, die uns irgendwie gerade so wieder ein bisschen enteilt.
Ja, und da siehst du ja, wie die Zeiten sich geändert haben. Ne? Mhm. Also der Jan, den wir da jetzt sehen, das ist eine Truppe, die wurde ganz klar zusammengestellt und wieder hoch, aber flott. Ja, und da neben stehen wir, das ist ja wirklich gegensätzlicher, könnte es ja nicht sein, ja.
Naja, aber auch wir hatten doch zumindest, also eigentlich war es doch geplant, oder hattest du das anders im Kopf? Na klar, erstmal musste man konsolidieren, aber jetzt diese Saison, da war doch eigentlich schon der Anspruch, man schielt auf 25.
Genau, das ist die Ansage gewesen, eine solide Saisonspiel, ne, im oberen Mittelfeld, glaube ich, war es ja genau, man verdrängt diese Aussagen, ja.
Ja.
Ja, aber die Realität sieht ja anders aus, also in Regensburg hat man offensichtlich seine Hausaufgaben gemacht.
Ich finde halt gar nicht, aber so wie wir das immer wieder versuchen, mit ganz großen Namen, sondern halt viel mit guten Leuten,
genau.
Die alle, guck dir den Kader mal an, die sind alle, das ist eine super junge Truppe, ich finde, da hat man super den Turnaround geschafft. Ja. Also wirklich komplett, da hast du natürlich den ein oder anderen mit einem Alex Bittroff, dem alten Blödmann, Da gab es noch mal diesen Zoff mit Buadus, der soll den, glaube ich, rassistisch oder zumindest seine Mutter beleidigt haben oder so. Der ist 35, aber und du hast natürlich mit einem Salah oder einem Geipel auch zwei 31-Jährige, gut, die sind so alt wie wir, aber das sind dann ja Recken.
Ja, aber wir müssen da unten ja auch nicht stehen.
Aber ansonsten hast du sehr viele junge Leute, die dann jetzt auch momentan wie Noah Ganaus, der mit 7 Toren, der ist 23, kommt von Stuttgart. Da sind sehr viele gute
Dominik
Leute dabei.
Dominik Kota,
der super Verpflichtung, ne?
Top-Vorlage,
genau.
8 Dinger vorgelegt, kam vom
KSC. Ja, ne? Siehst du den Unterschied? Ne? Bei uns ist das halt, ich habe immer so das Gefühl, also es ist natürlich nicht eine Einbahnstraße. Ein Spieler muss ja auch zu uns wollen und sagen, ey, ich will ja Perspektive und ich weiß nicht, beim Jan wird einem das vielleicht eher geboten, als man sagt.
Anscheinend.
Es liegt vielleicht aber dann auch wirklich dann daran, dass man sagt, ich glaube, wenn so ein Berater sagt, guck mal, wie es beim MSV abgeht, es geht nicht darum, dass die ein tolles Trainingsgelände haben, es geht nicht darum, dass die ein tolles Fanumfeld haben und ein schickes Stadion. Guck mal, wie der Verein geführt ist und das ist Chaos und da willst du nicht unbedingt mit reingezogen werden.
Das ist es halt, ne? Und das ist ja, wir haben es ja schon angesprochen, das ist die unglaublich schwere Aufgabe, unglaublich schwierige Aufgabe, die du jetzt hast als Chris Schmoldt, die du jetzt hast als Branimir Bajic und Michael Preetz. Du kannst jetzt dieses Argument, guck mal hier, wie schön das NLZ ist, das zieht jetzt nicht mehr. Mhm. Ne? Du musst jetzt irgendwie den Leuten vermitteln, sieht hier gerade finster aus, aber wir packen da zusammen und dann geht's wieder bergauf. Es ist, glaube ich, niemand, der hier, also wir beide, die hier sitzen, nicht und auch unsere Hörer werden, niemand wird damit, die wird da tauschen wollen. Das ist eine unglaubliche Aufgabe. Und da jetzt die Leute zu bekommen. Aber der Ursprung dieses Problems liegt ja am Anfang der Saison. Wir haben gerade darüber geredet. Die Kaderzusammenstellung war leider einfach fehlerhaft. Die Person, die dafür federführend verantwortlich war, ist ja auch nicht mehr hier inzwischen. Mhm. Aber den Schaden haben wir trotzdem.
Wie geht man denn jetzt einfach weiter mit sowas um? Also man muss mit einer Niederlage gegen den Jahren rechnen.
Ja.
So realistisch müssen wir natürlich sein.
Ja.
Ich suche die ganze Zeit ein geeignetes Bild mit dem MSV. Der MSV ist ein guter Freund von mir. Der MSV ist ein Freund, der seit langem krank ist. Mhm. Und das ist so wie ein Freund, so dem du nicht wirklich helfen kannst. Ich möchte das jetzt nicht mit irgendeiner Krankheit, ich möchte jetzt hier niemanden irgendwie triggern, mit irgendeiner direkten Krankheit, aber jemand ist schwer krank, sei es physisch oder psychisch.
Ja.
Und du kannst dem nicht wirklich helfen und du siehst, wie es dem Freund immer schlechter geht. Weißt du, was ich meine? So, und du stehst damit so dabei und ne, meine Frage ist halt auch so ein bisschen mit dem Umgang bei der Sache. Gehen wir da jetzt hin, pfeife ich jetzt wieder, wenn es gegen Regensburg, gegen Dresden oder sonst wieder eine Klatsche gibt? Was macht man jetzt?
Ich finde, das ist ein sehr schlauer Vergleich tatsächlich, weil man ja, also wir haben ja eine starke emotionale Bindung zum Verein und du würdest ja zu dem kranken Freund auch niemals hingehen, du Arschloch, warum stirbst du?
Ja, genau.
Du würdest ja niemals sagen, du Penner, was wagst aber du dich eigentlich zu sterben?
Du willst aber doch, du hast aber auch keinen Bock da nur zu begleiten, ja, während der langsam ins Grab geht, da hat man doch auch keinen Bock drauf.
Wenn um das mal so ein bisschen auseinander zu sezieren, ich finde, wie gesagt, das ist ein guter Vergleich. Es gibt aber einen wichtigen Punkt, glaube ich, den man ansprechen muss. Erstmal, wenn wir den MSV als unseren kranken Freund bezeichnen, Prost, dann sind wir natürlich für ihn da. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir müssen für ihn da sein.
Schöner Gedanke.
Und ich stehe da auch unabhängig von dem, was ich jetzt gleich sagen werde zu. Ich werde da sein. Ja, bis zum Ende und auch darüber hinaus. Man muss natürlich überlegen, unser guter Freund, unsere gute Freundin, die mag schwer krank geworden sein und kann da gar nichts für. Ja, das ist ein Schicksalsschlag. Die war vorher kerngesund und ist krank geworden und jetzt stehen wir alle da.
Falsche Freunde gehabt, könnte man sagen.
Und wissen nicht mehr weiter.
Mhm.
Ne? Die Frage ist, unser guter Freund, der MSV Duisburg, hat er sich nicht selbst in diese Krankheit reingebracht? Ne? Also, ich kann die Leute verstehen, die diesen Unmut haben, die pfeifen, eben weil sie sagen, ja gut.
Du bist doch selber schuld.
Das sind ja massive Fehlentscheidungen gewesen.
Mhm.
Ne? Von daher würde ich sagen, diese Emotion, die da ist, dass die Leute anfangen zu pfeifen. Wie gesagt, wir haben uns da häufig schon positioniert. Wir pfeifen nicht. Bei uns ist es ja eher so, dass wir dann halt mehr reagieren.
Ja.
Ne? Dass wir dann da stehen und gucken.
Ja.
Und dann gucken wir und dann ist der Platz irgendwann leer und wir gucken immer noch und dann gehen wir nach Hause.
Ja.
So. Wie gesagt, der MSV Duisburg ist halt einfach nicht unverschuldet in der Situation, in der er sich gerade befindet. Und deshalb kann ich das ein bisschen verstehen. Auf der anderen Seite, wenn man dieses Bild nochmal so ein bisschen weiter denkt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt jemanden, der selbstverschuldet in die Drogensucht gerutscht ist. Ne? Da würden ja die wenigsten, die mit der Person befreundet sind, sagen, wirklich eng befreundet sind, sagen, du bist selbst schuld, ich lass dich jetzt fallen. Auch da würde man wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad versuchen, noch alles zu geben. Und das muss man ja sagen, kann man, ist ja bei den MSV-Fans auch so. Ne? Also auch der MSV-Fan versucht ja seit Jahren immer wieder, zum Beispiel mit Geld aus der eigenen Tasche
und der, tollen Aktionen,
dem MSV wieder auf die Beine zu helfen.
Und das frustriert dann ja auch, ne, wenn man quasi dem kranken Freund, das ist es ja, man hat so viel getan, ne?
Und der fällt wieder rückfällig.
Und der wird wieder, ja, ich will's wie gesagt auch jetzt nicht mit einer Drogensucht oder dass der MSV, also in den MSV mit einem jemand Drogenkranken zu vergleichen, aber vielleicht ist es das, was am ehesten drankommt, weil man dann immer noch sagt, da sind ja irgendwie auch noch eigene Handlungen.
Disclaimer. Die Situation des MSV Duisburg ist nicht mit der Situation eines schwer Drogensüchtigen zu vergleichen.
Genau, wir möchten das hier auf keinen Fall irgendwie ins Lächerliche oder sonst was
ziehen. Ja, aber wir versuchen ja so ein bisschen mit dem emotionalen,
Umgang zu nähern. Wie gehe ich jetzt weiter zu spielen? Ich freue mich aufs Flutlicht tatsächlich. Ich bin einfach gespannt, was jetzt kommt. Ich bin gespannt, ist das jetzt... die Schonfrist für Schommers, hat Schommers das 2:2 jetzt vielleicht gerettet oder sagt Preetz, jetzt noch jemand auf die Payroll setzen, völlig sinnlos, ja. Genauso wie es bei Transfers sein könnte, dass man jetzt sagt, wir machen jetzt erstmal gar nichts mehr, im Gegenteil, wir schieben jetzt Janda auch noch ab, ne? Also der wird jetzt, den werden wir jetzt auch noch zu Geld machen und jetzt wird irgendwie geguckt, dass wir vierte Liga schon irgendwie an den Start bringen, I don't know.
Schwierige Situation. Um das vielleicht für heute abzubinden, da ja, wir können jetzt noch ewig über den Deadline Day spekulieren und über das, was uns gegen Jahn Regensburg möglicherweise erwartet, bringt aber alles nichts. Das ist so eine typische Podcast-Folge, wenn jetzt gleich noch Jan da geht, dann ist die ja relativ schnell verbrannt, zumindest der erste Block. Ich rechne nicht mit einem Sieg gegen Regensburg. Ich sehe aber, dass wir danach, glaube ich, noch, was haben wir, 12 Spiele noch oder so?
Ich bin bei sowas immer so kacke. Ich werde das immer gefragt, das ist auch peinlich, aber ich denke immer,
Ich zähle da auch nicht mit.
Ich habe da den jetzt, Überblick verloren.
Ich sag mal so, ich glaube, ich würde mitzählen, wenn wir uns dem Aufstieg nähern würden. Na, wie viele?
Ja, natürlich. Jetzt will ich es gar nicht genau wissen. Ich will einfach nur erstmal ein paar Siege sehen und dann fange ich irgendwann wieder an. Genau das ist es. Ne? Also, wie gesagt, im Moment muss ich auch sagen, natürlich hier mit unser Podcast.
14.
Okay. Unser Podcast-Format, natürlich beschäftige ich mich mit dem MSV, aber ab und zu muss ich mich auch komplett davon losknabeln, weil sonst macht es mich einfach auch traurig. Ne?
Ich glaube, das ist auch vernünftig. Also, wenn, man muss ja sagen, wenn du ein reiner Sportredakteur wärst, dann hättest du ja wahrscheinlich eine gewisse Distanz. Also es ist ja dann häufig so, dass du dich mit einem anderen Verein beschäftigst. Also du bist dann nicht Reporter bei deinem Lieblingsverein, sondern meinetwegen bist du Bochum-Fan, aber du kümmerst dich um Dortmund.
Mhm.
Na? Das ist ja dann eine ganz andere Distanz. Dann arbeitest du da, dann geht's vielleicht bergab, aber come on, it's your daily business, ist vielleicht ein Verein, den du ganz sympathisch findest, aber das war's dann auch. Ne? Hier bei uns ist die Situation vielleicht nochmal eine kleine andere. Also wir machen das ja beruflich und dann leben wir das ja leidenschaftlich auch noch privat. Und ich kann dich verstehen. Ne? Als meine Frau sagte, lass uns doch mal was zusammen machen und kannst das Spiel ja im Radio hören, habe ich auch gesagt, so ja, ist vielleicht auch mal ganz gut.
Mm.
Ne? Von daher, ich glaube, das ist alles schon vernünftig so. Kurz zum Abbinder zurück, so, wenn du jetzt Jahn Regensburg verlierst, wovon ich ausgehe, hast du noch genug Chancen, aber auch nur, wenn du jetzt mal langsam aber sicher irgendein sowas, was zumindest wie eine Siegesserie riecht, hinlegst. Und so, das ist der letzte Strohhalm, den ich für heute ergreifen werde. Jetzt bist du noch dran zum Abschluss.
Der letzte Strohhalm. Leute, das wird auf jeden Fall nochmal geiles Flutlichtspiel, 19:30 sonntags, ist nicht schön, aber Flutlicht, lass uns doch versuchen, nochmal an den 10.000 zu kratzen. Ich weiß, also ich glaube, damit gewinne ich keinen Blumentopf mit so einer Ansage, aber ich glaube, wir sollten einfach nochmal genießen, auch, dass es jetzt gerade noch Drittliga-Fußball bei Flutlicht bei uns gibt, so ehrlich muss man auch sein. Solange es noch geht, nehmt es nochmal mit, wer weiß, wie lange wir gegen, was weiß ich, Rödinghausen etc. und Gladbach 2 und all sowas spielen müssen, nur noch gegen sowas spielen müssen und sowas macht auch keine Freude. Deswegen, ja, lasst uns am Sonntag versuchen, das Beste draus zu machen, denn MSV, auch wenn er langsam stirbt, wir lassen ihn ja nicht alleine.
Wir lassen ihn nicht alleine. Wird das nächste Woche wieder Therapiestunde oder eine Party? Ihr könnt es nur erfahren, wenn ihr natürlich dem MSV weiter folgt und nächste Woche wieder Streifendienst 1902
einschaltet. Und schreibt uns natürlich sehr gerne eure Gefühle, eure Gefühlslage zum MSV. Wir lesen gerne von euch. Gebt uns Feedback. Wir freuen uns.
Tschö.
Tschö, tschö.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.